Deutschlandfunk, Information und Musik.
Man kann die Warnungen Margot Friedländers gar nicht oft genug wiederholen. Sie ist eine Holocaust-Überlebende, die vor wenigen Tagen wieder mit ebenso einfachen wie eindringlichen Worten mit Blick auf die aktuelle Entwicklung in Deutschland gewarnt hat. So hat es damals auch angefangen. Seid vorsichtig, macht es nicht, respektiert Menschen, das ist doch das Wesentliche. Friedländers Mutter und Bruder sind von den Nazis in Auschwitz ermordet worden. Friedländer selbst hat das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt, ist danach in die USA gezogen. Inzwischen lebt die 103-Jährige wieder in Deutschland. Am 27. Januar wird der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz gedacht. Und das seit 1996. Seitdem ist das der Tag der nationalen Holocaust-Gedenkens. Mitte der 90er Jahre ist das also passiert. Und das ist gar nicht so lange her. Genau dieser Spur wollen wir folgen. Und zwar mit Raphael Utz, der in einem Projekt untersucht, wer die Aufarbeitung des Holocaust am Anfang angestoßen hat und wann das passiert ist. Utz ist Osteuropa-Historiker am Institut in Jena und ich habe ihn zu Anfang gefragt, dass wir zurückgehen in die Zeit direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, was also ab 1945 an Aufarbeitung passiert ist.
Grundsätzlich, glaube ich, muss man festhalten, dass zunächst mal sehr, sehr wenig geschehen ist und das auch viele lange Jahre lang. Dass die Vorstellung, die wir heute haben, dass Deutschland sich intensiv und auch über einen langen Zeitraum und sozusagen erfolgreich mit seiner eigenen nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandergesetzt hätte, dass das die Realität in den ersten 15 bis 20 Jahren in keinem der beiden deutschen Staaten auch nur annähernd korrekt beschreiben wird. Mhm.
Aber es gab ja die juristische Aufarbeitung, ne? Also die ja auch recht intensiv passiert ist, auch jenseits der Nürnberger Prozesse. Für die waren aber die Alliierten verantwortlich. Das heißt, die Deutschen selber haben da irgendwie nicht so richtig was gemacht, wenn es um Aufarbeitung ging?
Also die juristische Aufarbeitung ist das eine und da muss man zwei Phasen unterscheiden. Es gibt die Phase direkt nach dem Krieg zwischen 45 und 49, wo sozusagen unter alliierter Oberaufsicht und auch mit alliierter Ermunterung, sagen wir mal, deutsche Gerichte Prozesse geführt haben. Viele Hunderte gegen Täter, die zum Beispiel, also Ortsbürgermeister, die an Deportationen mitgewirkt haben, sowas. Ja? Oder Verbrechen im Zuge von der sogenannten Arisierung, also der Beraubung der jüdischen Bevölkerung. Das hört aber quasi schlagartig auf 1949.
Mit der Gründung der BRD?
Mit der Gründung der Bundesrepublik hören diese Prozesse auf und der Fokus auch der deutschen Öffentlichkeit verschiebt sich darauf hin, dass man Amnestie will. Also man will eine mehr oder minder Generalamnestie, ja, für alles, was während der NS-Zeit geschehen ist. Die zweite Phase beginnt dann so 10 Jahre später mit dem berühmten Ulmer Einsatzgruppenprozess und dann auch der Gründung der zentralen Stelle der Justizverwaltungen der Länder in Ludwigsburg, also wo sozusagen eine eigene Ermittlungsbehörde geschaffen wurde für NS-Verbrechen und natürlich der berühmten Tätigkeit von Fritz Bauer als hessischem Generalstaatsanwalt und der Vorbereitung der Auschwitz-Prozesse.
Und wie hat es sich in der DDR verhalten? Da hat man sich ja immerhin den Antifaschismus auf die Fahnen geschrieben, ne? Also kann man dann sagen, dass die vorher angefangen haben mit der Aufarbeitung?
Das ist sehr schwierig. Sollte man sozusagen Konkurrenz denken, wie die waren zuerst und die waren hinten dran. Das wird dem Problem nicht gerecht. Ich glaube, beide deutsche Staaten haben einerseits sehr unterschiedliche, aber dann wieder strukturell sehr ähnliche Strategien entwickelt, wie sie mit der gemeinsamen Geschichte umgegangen sind. Und das Wichtigste in beiden deutschen Gesellschaften war, dass man sich selbst massiv getrennt hat von den Verbrechen. Also in Westdeutschland war das die Hitler-Clique und die kleine Verbrecherbande und in Ostdeutschland waren es eben die Kapitalisten und die Faschisten, die dann aber alle nicht mehr da waren, sondern in Westdeutschland saßen. Genauso wie natürlich die Hitler-Clique und die Verbrecherbande, die waren glücklicherweise alle tot. Das heißt, sozusagen die kommunikative Strategie, das Erzählbedürfnis, ja, beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften war, ja, es hat diese Verbrechen gegeben, aber wir sind diese Verbrecher nicht gewesen und diese Verbrecher sind nicht mehr da.
Herr Utz, Sie haben sich auch angeschaut, wie Ihre eigene Zunft sich damals verhalten hat. Und die kommen auch nicht so richtig gut weg bei Ihnen, zumindest am Anfang nicht, ne?
Nee, also tatsächlich nicht. Grundsätzlich muss man sagen, dass von den Angehörigen sozusagen dieser historischen Zunft der Geschichtswissenschaft in Deutschland, in der Weimarer Republik, davon sind etwa 120, 130 emigriert. Nur. Das heißt, sie haben, also die Voraussetzung ist bereits, dass die meisten Leute kompatibel waren mit dem NS-Regime. Das Problem war aber, sozusagen aus fachwissenschaftlicher Sicht gesprochen, dass die Emigranten, die das Land verlassen mussten, das waren in der Regel die methodisch und inhaltlich innovativsten und interessantesten Leute. Und davon hat sich einerseits die Geschichtswissenschaft rein fachlich, methodisch, ja, über viele Jahrzehnte nicht erholt. Und gleichzeitig haben sie natürlich eine Kontinuität im Personalbestand, genauso wie man heute darüber spricht, dass es in der Justiz keine echte, ja, keine Stunde Null gegeben hat, keine wirklichen Trennungen von Belasteten. Genau das Gleiche ist in der Geschichtswissenschaft auch so gewesen. 20 bis 30 haben nach 45 in den Westzonen ihren Job verloren.
Und lässt sich so auch erklären, warum das mit der Auseinandersetzung so lange gedauert hat? Also dieses Thema NS ist ja eigentlich erst mit der sogenannten Fischer-Kontroverse angefangen darüber zu diskutieren, wo es um das Deutsche Kaiserreich und den Ersten Weltkrieg ging, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, also das ist ein bisschen komplizierter, aber das liegt in der Natur der Sache. Historiker sagen immer, dass es alles ein bisschen komplizierter ist. Die Fischer-Kontroverse ist sozusagen ist zum einen eine ganz klare wissenschaftliche Kontroverse über die Rolle Deutschlands im Ersten Weltkrieg und für die Frage nach der Verantwortung für diesen Ersten Weltkrieg. Aber dahinter steht Anfang der 60er Jahre eine zweite Debatte, so eine Metadebatte, die da drüber schwebt. Denn Sie müssen sich also vorstellen, was machen diese Historiker, die das Dritte Reich überlebt haben und dann also weiter in Amt und Würden sind an den Universitäten in Deutschland, die versammeln sich 1949 im September in München zum ersten Historikertag. Und der ist der erste freie Historikertag sozusagen, übrigens auch noch mit Historikern aus der DDR, die da mit dabei sind, seit 1932. Und dann fragt man sich schon, wenn man sich das heute anguckt, ja, über worüber reden die denn? Also es ist einfacher, die Sache andersrum zu erzählen, nämlich zu sagen, über was sie alles nicht sprechen. Sie sprechen nicht über den Zweiten Weltkrieg als einem Krieg, den Deutschland begonnen hat, ganz Europa überzogen hat damit, Europa ausgeplündert hat, Millionen von Menschen ermordet hat, Völkermorde begangen hat, ja, weite Landstriche in Schutt und Asche gelegt hat. Darüber sprechen die nicht. Sie sprechen auch eben nicht über die Shoah, sie sprechen nicht über den Völkermord an den Sinti und Roma, sie sprechen nicht über das, was im besetzten Polen passiert ist. Das alles ist überhaupt kein Thema, sondern sie sprechen über, Zitat, die deutsche Katastrophe, den deutschen Zusammenbruch. Und dieser Zusammenbruch, der Zusammenbruch wird auf 1945 datiert und nicht auf 1933. Also die Tatsache, dass man den Krieg verloren hat, das ist das Problem. Nicht, dass man den Krieg begonnen hat.
Und dann hat es viele Jahrzehnte gedauert, bis man an einen Punkt gekommen ist, wo man darüber kritisch gesprochen hat, auch in der Geschichtswissenschaft.
Ja, also da ist dann die Fischer-Kontroverse eben nochmal sehr, sehr wichtig, ja? Weil sozusagen die westdeutschen Historiker, die waren defensiv. wir müssen Deutschland verteidigen gegen all diese schrecklichen Anwürfe und so. Und das heißt, man verteidigt auch Traditionen, man verteidigt eine nationale Geschichtsschreibung, man verteidigt Bismarck, man verteidigt ja das Kaiserreich und so weiter und so fort. Und in dem Zusammenhang wird dann die Fischer-Kontroverse wichtig, weil hier wird diskutiert, ja, war denn diese Vergangenheit eigentlich so toll? Wie war denn das Deutsche Reich, ja, im Zusammenhang mit der Schuld für den Ersten Weltkrieg? Und insofern ist das strategische Interesse der deutschen Historiker nach dem Krieg zu sagen, Hitler war ein Betriebsunfall und das war eben, waren auch nur ganz wenige, die SS und die Gestapo, die waren schlimm, böse und Verbrecher und Himmler und so, Hitler, Himmler, Goebbels, ja, aber es war ein Betriebsunfall. Wir sind ein großes Kulturvolk, ja, wir gehören zur abendländischen Tradition und so weiter und so fort. Also das ist das eine und da bricht diese Fischer-Kontroverse eben aus und die stellt genau das eben in Frage, weil sie sagt, naja, es war wahrscheinlich eben doch kein Betriebsunfall.
Ich könnte Ihnen noch ewig zuhören. Wir haben leider nicht mehr Zeit. Aber vielen, vielen Dank, dass Sie uns einen Einblick gegeben haben in diese ersten Jahre und warum die Aufarbeitung da auch in der Geschichtswissenschaft gar nicht funktioniert hat. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war der Osteuropa-Historiker Raphael Utz, mit dem ich über die Anfänge der Aufarbeitung des Holocaust in Deutschland gesprochen habe.